Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich heute, mit euch in das Wort hineinschauen zu dürfen. Und wir schreiben das Jahr 1940. Es ist Frühling, es ist Mai und du als britischer Soldat bist schon seit Monaten unterwegs. Vor allem bist du in Frankreich stationiert. Und in den letzten Monaten verlief es verhältnismäßig relativ ruhig. Also, ja, war nichts Besonderes, aber dann seit dem 10. Mai läuft gar nichts mehr nach Plan. Und zwar bist du schon seit fast 3 Wochen auf der Flucht. Oder besser gesagt, die einzige Bewegung, die du als Soldat machst, ist eine Bewegung nach hinten. Also du bewegst dich schon 3 Wochen lang rückwärts. Die ganze Zeit kommt die Front näher und du hast noch keinen einzigen Quadratmeter Land halten können oder geschweige denn einnehmen können. Nun, und in diesen letzten Wochen hast du viel erlebt. Du hast Hunderte, Tausende Zivilisten gesehen, die dir entgegenkamen. Sei es Frauen, Kinder, Säuglinge, Senioren, egal wer, aber alle, die flohen. Alle waren auf der Flucht und du hast viele von deiner Kompanie verloren. Das Einzige, was dir noch bevorsteht, ist wahrscheinlich ein weiterer Rückzug. Und die Deutschen, ja, die stoßen vor und du als Brite und deine Verbündeten als Franzosen, ja, die werden einfach nur zurückgedrängt. Und das Einzige, wovor ihr auch Angst habt, ist nicht nur, dass ihr zurückgedrängt werdet, sondern dass ihr irgendwann mal umringt werdet von den Deutschen und von allen Seiten gleichzeitig angegriffen werdet. Und so schreiben wir den 28. Mai. Und am 28. Mai, da hast du endlich die Stadt Dünkirchen erreicht. Ich habe mal versucht, es auf der Karte zu zeigen. Es ist ein riesiger Pfeil ungefähr, dass ihr einfach wisst, wo Dünkirchen ist. Und so erreichst du Dünkirchen. Es sind nicht mehr viele übrig geblieben von deinem Zug. Es sind nicht mehr viele Soldaten übrig geblieben. Und die Stadt, die ist leer. Nicht nur leer, sondern viel schlimmer auch, es ist nicht mal fließendes Wasser da. Und das ist die letzte Stadt, die ihr noch habt. Das ist die letzte Festung, die ihr noch habt. Und die einzige Möglichkeit von dieser Front, die immer näher kommt, zu entkommen, ist übers Wasser. Übers Wasser nach England. Und der nächste Hafen, der ist auch kaputt. Das heißt, es bleibt nur noch der Strand in Dünkirchen übrig. Und so stellst du dich in diese meterlange Schlange hin. Und es sind so viele Soldaten auf diesem Strand und so wartest du knietief im Wasser darauf, dass du gerettet wirst. Und du hast dich gefreut daran, die Stadt zu sehen. Du hast dich gefreut, endlich da angekommen zu sein. Und du hast eine kleine Hoffnung, aber dann stehst du da und schaust um dich. Schaust aufs Wasser und was siehst du da? Da siehst du 2 große Schiffe, aber die schwimmen nicht, sondern die gehen unter. Du schaust um dich herum und überall Soldaten, aber nicht alle leben. Viele liegen einfach nur tot am Strand. Du schaust in den Himmel und siehst Flugzeuge fliegen, aber es sind nicht verbündete Flugzeuge, es sind deutsche Flugzeuge, die Bomben werfen und den Strand beschießen. Du drehst dich um und schaust aufs Land zurück und du siehst die Feuer- und Rauchwolken und du hörst förmlich das Brummen der Panzer. Und da stehst du da. Stehst du da und hörst nur, wie jemand ruft, Bomben, Bomben. Und du bist hungrig, du bist müde, durstig, voll mit Angst. Und du hörst nur noch Bomben, Bomben und plötzlich knallt es. Liegst am Boden, hörst nichts mehr. Und ein Wort, das es sehr treffend beschreibt, ist wahrscheinlich hoffnungslos. Ja, und niemand von uns hat sowas jemals erlebt. Und ich hoffe, es erlebt auch niemand von uns, aber so ähnlich muss es wahrscheinlich den Bewohnern der Stadt Jericho gegangen sein. Klar, sie hatten keine Bomben, sie hatten keine Flugzeuge, keine Panzer, all das hatten sie nicht, kannten sie auch nicht, aber trotzdem wohnten diese Stadt, in dieser Stadt Jericho die Männer und Frauen und vor dieser Stadt lagerte Israel, lagerten 600.000 wehrfähige Männer. Und das Einzige, was euch noch trennte davon, ist der Jordan und ein paar Kilometer Land. Und so war diese Situation von Jericho eigentlich genauso wie die in Dünkirchen hoffnungslos. Und es ist nicht nur die Anzahl der Männer, die Jericho davor in Angst getrieben hat, es ist auch all die Geschichte und vor allem, dass Gott mit Israel gegen Jericho kämpft. Allein die 10 Plagen und das Teilen vom Meer und viele andere Geschichten, die Gott mit Israel gemacht hat. Und jetzt ist Israel vor dem verheißenen Land, lagert gegenüber vom Jordan und will bald Jericho einnehmen. Und dieses hoffnungslose Gefühl, das hatte die Stadt wahrscheinlich sehr klar. Und es war auch eine klare Tatsache. Und bei uns, in unserem Leben, ist es auch oft eine klare Tatsache, dass auch in unserem Leben oft Hoffnungslosigkeit da ist. Und das Problem ist, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Und wir werden uns heute das zweite Kapitel vom Buch Josua anschauen. Und vor allem soll es auch um Rahab und ihrem Glauben gehen, aber auch um diese entstandene Rettung. Und ich werde nicht auf alles eingehen in diesem Kapitel. Ich werde es dann in der nächsten Predigt nochmal aufgreifen. Aber es soll vor allem darum gehen, dass wir verstehen, wie und wen Gott rettet. Und Gott rettet nicht besonders diejenigen, die besonders stark sind, die besonders schlau sind. Gott rettet nicht diejenigen, die irgendwas verdient haben oder einen besonderen Plan haben. Nee, Gott rettet diejenigen, die töricht sind, diejenigen, die schwach sind, diejenigen, die nicht mehr können. Und so wie Dennis auch schon teils vorgelesen hat, den Text will ich nochmal kurz einen Teil vorlesen aus 1. Korinther, ab Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und damit aber Gott solche retten kann, wie es in diesem Text geschrieben steht, müssen wir eben uns selbst als solche sehen. Gott wird uns nicht retten, wenn wir uns selbst als Starke sehen. Gott wird uns nicht retten, wenn wir uns selbst als Schlaue sehen. Nein, Gott wird uns dann retten, wenn wir uns selbst als dieses Schwache sehen. Wenn wir uns selbst als dieses Törichte sehen, wenn wir selbst diese Notwendigkeit sehen. Und ich habe diese Predigt damit überschrieben, wenn nur noch der Glaube retten kann. Und die Gliederung ist relativ einfach. Ich will 3 einfache Punkte mit euch anschauen. Und das ist die Notwendigkeit der Rettung, die Möglichkeit der Rettung oder die einzige Möglichkeit der Rettung und zum Schluss noch das Versprechen der Rettung. Und wie schon auch in der Einleitung erwähnt, ist diese Hoffnungslosigkeit von dieser Rettung notwendig. Wir müssen sehen, dass wir in einer hoffnungslosen Lage sind. Und so wie auch die Soldaten in den Kirchen das ganz klar gesehen haben, dass es wirklich hoffnungslos bei denen ist, und auch in der Stadt Jericho, so wollen wir es auch uns in unserem Leben anschauen. Aber dazu dürft ihr sehr gerne mal Josua 2 aufschlagen. Und ich lese die ersten 2 Verse. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sprach, geht, beseht das Land und Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure mit Namen Rahab. Und sie legten sich dort nieder. Und dem König von Jericho wurde berichtet und gesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Kindern Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Nun, wir müssen uns noch mal kurz hineinversetzen. In welche Situation befinden wir uns? Wie war das damals bei Israel? Israel hat eine lange Wüstenwanderung hinter sich und Israel hat jetzt auch erst vor kurzem einen Wechsel in der Führungsebene gehabt. Mose ist gestorben und Josua ist der neue Anführer. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass Josua einen Hauptauftrag bekommt und das ist, die Bibel zu lesen, sie zu kennen und danach zu leben. Und nach diesem ersten Kapitel, also die erste Amtshandlung, die Josua jetzt macht, also das erste, was er jetzt sagt, ist, dass er Kundschafter aussendet. Und wir müssen uns kurz nochmal in Erinnerung rufen, was ist beim letzten Mal passiert, als Mose Kundschafter ausgesandt hat? Sie kamen zurück und was war dann? Ja, dann sind die erstmal nochmal 38 Jahre in der Wüste umhergezogen, weil das Volk nicht geglaubt hat. Also es heißt, Josua sendet erneut Kundschafter aus und hat irgendwie doch immer noch dieses ungute Gefühl, vielleicht können sie auch so ungläubig zurückkommen. Und dann trotzdem sendet er diese Kundschafter aus und sagt, erkundet das Land und Jericho. Und er hat wahrscheinlich noch keinen Plan gehabt, wie soll er ein Volk von wahrscheinlich fast 2 Millionen Menschen über den Jordan bringen, vor allem im Frühjahr, wo der Fluss ja sehr, sehr viel Wasser trägt. Aber trotzdem schickt er diese Kundschafter los. Er schickt sie los und er schickt sie nach Jericho. Aber warum Jericho? Warum nicht eine andere Stadt? Nun, und Jericho war ja ein strategisch wichtiger Standpunkt. Denn diese Stadt, wenn man sie eingenommen hat, ich habe mal versucht, ja okay, ist sehr klein geworden, aber ich habe mal versucht, euch diese Karte kurz zu zeigen. Und hier ist Jericho. Und wenn man Jericho einnimmt, dann kann man in den Norden und in den Süden dieses Land sehr gut einnehmen. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Stadt gewesen. Wenn er in Jericho schafft, es einzunehmen, dann ist das Land relativ frei, weiter einzunehmen. Und so schickt Josua diese Kundschafter nach Jericho. Und diese Stadt war groß, sie war mächtig. Und das Besondere ist aber, diese Kundschafter gehen zu einer Hure, Rahab, nach Hause. Und an dieser Stelle habe ich selbst viele Fragen und ich habe auch an dieser Stelle keine Antworten auf diese Fragen, weil was haben sich die Männer dabei gedacht, zu dieser Frau zu gehen? Ich weiß es nicht. Wo haben sie sie getroffen? Aber auch, woher wusste die Stadt, dass auf einmal Kundschafter in der Stadt sind? Ich weiß nicht, hat man das vielleicht gesehen an den Klamotten? Haben vielleicht die Kundschafter einfach die Sprache nicht gesprochen? Ich weiß es nicht. Und vor allem weiß ich auch nicht, warum sie zu dieser Hure Rahab hineingegangen sind. Das müssen wir uns vorstellen. Spione kommen in irgendeine Stadt und gehen einfach in ein Bordell. Ungefähr so war das. Und was haben die Männer dort gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum sie es dorthin verschlagen haben. Und die Bibel gibt uns auch an dieser Stelle keine klare Antwort. Deswegen will ich hier auch keine klare Antwort euch geben. Ihr dürft darüber spekulieren, sehr gerne auch am Mittagstisch. Aber ich weiß es nicht, warum es so war. Aber was ich weiß, ist, dass Gott das so geführt hat. Weil diese Stadt war groß. Es waren viele Menschen dort, aber Gott schickt diese Kundschafter ganz bewusst zu dieser einen Hure Rahab. Und zu dieser Hure, die vor allem geglaubt hat. Rahab war jemand, der in dieser Stadt an Gott geglaubt hat. Nun, trotzdem ist die ganze Stadt in Aufruhr. Die ist sogar so in Aufruhr, dass der König es sogar mitbekommt. Und lasst uns weiterlesen ab Vers 3. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, führe die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, die in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Die Frau aber nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach, allerdings sind Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als das Tor beim Dunkelwerden geschlossen werden sollte, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wo die Männer hingegangen sind. Jagt ihnen schnell nach, denn ihr werdet sie erreichen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter Flachsstängel versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Und die Männer jagten ihn nach, den Weg zum Jordan, zu den Furten, und man schloss das Tor, sobald die, die ihn nachjagten, draußen waren. Der König sendet seine Diener aus zu Rahab und fordert Rahab auf, diese Kundschaft herauszugeben. Nun, und Rahab, da muss ich schon auch sagen, bewundere ich sie irgendwo, lügt diesen Dienern vom König eiskalt ins Gesicht. Sie hat ihn ins Gesicht gelogen und hat ihn sogar weggeschickt. Und an dieser Stelle denke ich und sehe ich es auch so, dass es Sünde war. Lügen ist Sünde, ganz klar. Und trotzdem glaube ich, dass diese Handlung von Rahab eine Glaubenshandlung war, ein Glaubensgehorsam. Und an dieser Stelle will ich ganz kurz darauf eingehen, weil Rahab hat ja gelogen. Aber trotzdem wird sie in der Bibel für dieses Handeln als ein Glaubensvorbild uns hingelegt oder vorgestellt. Und wir dürfen uns hier nicht über Rahab erheben und sagen, was ist eigentlich mit Rahab los, warum lügt sie und warum kann sie das nicht? Ich denke, in diesem Fall hätten wir es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Wir müssen uns hineinversetzen, Rahab ist eine Heidin gewesen, Rahab war eine Hure. Rahab kannte so wenig von Gott und wir lesen später wahrscheinlich ihr ganzes Bild, ihr ganzes Wissen über Gott. Das sind ein paar Verse, die sie über Gott kannte. Die Geschichten, die Gott mit Israel gemacht hatte, das war alles, was sie wahrscheinlich über Gott kannte. Und trotzdem, obwohl sie so wenig kannte, ging sie hin und glaubte daran. Glaubte daran, dass sie Gott mehr gehorchen soll als dem König. Und sie war bereit, Hochverrat zu begehen. Warum? Um Männer zu beschützen, die aus dem Volk Gottes kommen. Nun und so schickt Rahab diese Männer weg und rettet die Kundschafter. Und jetzt kommt dieses Bekenntnis, von dem ich gerade gesprochen habe, ab Vers 8, ich lese ab Vers 8. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoritern getan habt, die jenseits des Jordan waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und in diesem Bekenntnis steckt so viel Wahrheit. In diesem Bekenntnis sehen wir auch, dass die Stadt Angst hat. Wie sie es auch hier beschreibt, das Herz ist zerschmolz und der Mut ist gewichen. Sie haben Angst vor Israel. Und Jericho war kein Dorf. Jericho hatte nicht 5 Einwohner. Jericho hatte wahrscheinlich sogar 2 Stadtmauern. 2 Stadtmauern und zwischen diesen Stadtmauern war so viel Platz, dass wahrscheinlich auch das Haus von Rahab da stand. Und obwohl Israel, man könnte sagen, eigentlich aus Bauern bestand und sie nicht so viel Kriegserfahrung hatten, hatte Jericho trotzdem Angst davor. Und warum hatte Jericho Angst davor? Nicht, weil Israel so besonders war, sondern eigentlich, weil Gott für Israel gekämpft hat. Und wisst ihr, wie die Lage dieser Stadt war? Hoffnungslos. Es gab da nicht irgendwie noch irgendeine Hoffnung. Jericho hatte keine Chance gegen Israel. Das Ding ist gelaufen. Und diese hoffnungslose Aussicht, diese hundertprozentige Wahrscheinlichkeit zu verlieren, die Jericho hatte, wenn es gegen Israel kämpfen würde, genau das Gleiche ist es, wenn ein Sünder versucht, gegen Gott zu kämpfen. Wenn ein Sünder versucht, gegen Gott anzugehen. Denn wenn ein Sünder sich gegen Gottes Willen stellt, wenn ein Sünder hingeht und nicht Buße tut über sein Leben, dann sieht seine Lage, dann sieht seine Hoffnung genauso aus wie bei Jericho. Er hat keine Chance. Wenn er eines Tages stirbt, wenn er eines Tages vor Gott steht, dann hat dieser Sünder, der nicht Buße getan hat, keine Hoffnung. Dann ist diese Sünde verloren für immer. Und es gibt da keine andere Möglichkeit, als hinzugehen und Buße darüber zu tun und daran zu glauben, dass Gott rettet. Aber wenn er es nicht tut, dann ist seine Lage hoffnungslos. Dann ist seine Lage verloren. Und allein der Glaube an den lebendigen Sohn Gottes und das Ablegen aller Schuld kann ihn davon befreien. Nun aber, ich habe noch einen weiteren Vergleich und der weitere Vergleich ist Erlöste gegen Sünde. Wenn wir als Erlöste Gottes versuchen, gegen Sünde zu kämpfen, dann ist unsere Lage eigentlich auch hoffnungslos. Und ich will an dieser Stelle, dass sie mir genau zuhört, wie ich das hier formuliere, denn auch wenn wir gerettet sind, so haben wir aus uns heraus absolut keine Chance, gegen diese Sünde zu kämpfen. so haben wir aus uns heraus keine Chance, gegen die Sünde zu gewinnen. Und diese Lage ist hoffnungslos. Sind wir doch mal ehrlich. Warum fällt es dir schwer, aus dem Bett morgens aufzustehen? Weil du faul bist. Warum fällt es dir vielleicht schwer, deine Frau zu lieben? Weil du ein Egoist bist. Warum fällt es dir schwer, von der Pornografie loszukommen? Weil du ein Sklave von Sex bist und du es mehr liebst als alles andere. Warum lästerst du die ganze Zeit und bist eine Drahtstante? Warum ziehst du dich so aufreizend an? Warum behandelst du andere so lieblos und abfällig? Na, ganz einfach, weil in deinem Herzen nichts anderes als Stolz ist. Warum fällt es uns schwer, Frieden und Einheit in der Gemeinde zu haben, weil Krieg in uns lebt? Und warum arbeitest du so viel, um dir ein schönes Haus, ein noch besseres Auto und leisten zu können und in Aktien zu investieren, weil du geldgeil bist? Verstehen wir jetzt ein bisschen mehr, was ich damit meine, wenn wir unser Leben schauen und sehen, wenn wir versuchen, gegen Sünde zu kämpfen, dass unsere Lage hoffnungslos ist? So wie Jericho gegen Israel keine Chance hatte. So wie ein Sünder gegen Gott keine Chance hat, so haben wir als Erlöste gegen Sünde auf uns selbst gestellt auch keine Chance. Und ungefähr so ging es wahrscheinlich diesen Soldaten in den Kirchen. So standen die an diesem Strand in Reih und Glied, aber die standen da nicht, weil sie sich dachten, okay, jetzt stehen wir schön geordnet, jetzt können wir einfach abgeschlachtet werden und einfach getötet werden. Nein, sie standen da, warum? Weil sie immer noch eine Hoffnung hatten, gerettet zu werden. Eine Hoffnung hatten, durch dieses Wasser hindurch gerettet zu werden. Sie sahen, der einzige Ausweg, der noch übrig geblieben ist, ist zu warten darauf, dass Schiffe kommen und man einsteigen kann. Dass Schiffe kommen von England und man einsteigen kann. Und es kamen Schiffe, es kamen Kreuzer, Schlachtschiffe, Boote, Yachten, Fischerboote. Also man könnte sagen, alles, was schwimmen konnte, kam aus England, um diese Männer da zu retten. Und zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni, also 9 Tage, sind 338.000 Soldaten gerettet worden. Die sind gerettet worden und wisst ihr, wie sie gerettet worden sind? Einfach, indem sie eingestiegen sind und weggefahren sind. Keiner von ihnen hat es geschafft, rüberzuschwimmen. Keiner von ihnen hat auch diese Fahrt mit Geld bezahlt. Also keiner von ihnen hat es sich verdient, gerettet zu werden. Und trotzdem wurden sie gerettet. Warum? Weil sie darauf vertraut haben, wenn sie jetzt einsteigen, dass sie vielleicht doch überleben. Und das ist auch das Gleiche bei uns. Wir können gegen diese Sünde, wir können gegen Gott uns diese Rettung nicht verdienen. Wir können gegen Gott nicht irgendwas vorbringen, irgendwas zeigen. Das Einzige, was wir machen können, ist, und das ist der zweite Punkt, die einzige Möglichkeit der Rettung ist, daran zu glauben. Hinzugehen, unseren Bankrott zu erklären und Gott zu vertrauen, dass er uns rettet. So wie diese Männer in dieses Boot hineinsteigen und einfach darauf vertrauen, dass dieses Boot sie rettet. Genauso sollen wir hingehen und darauf vertrauen, dass Gott uns rettet. Und das ist diese einzige Möglichkeit, in der wir aufgeben und Gott um Gnade anflehen. Und lasst uns ab Vers 12 weiterlesen in Josua 2. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr an dem Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern und alle ihre Angehörigen am Leben und errettet unsere Seele vom Tod. Und die Männer sprachen zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, so werden wir Güte und Treue an dir erweisen. Nun, Rahab redet mit diesen Männern und auf den ersten Blick sieht es eher nach so einem Tauschgeschäft aus. Auf den ersten Blick sieht es eher so aus, dass Rahab sich die Rettung verdient hat. Aber es ist nur der erste Blick, denn Rahab geht hin und was macht sie? Sie bittet eigentlich um Gnade. Sie vertraut darauf, dass nicht Jericho sie retten wird, nicht der König, auch nicht die militärische Stärke von dieser Stadt, auch nicht die Stadtmauern. Nein, sie geht hin und vertraut darauf, dass wenn Rahab jemand retten kann, dann nur Gott. Und somit setzt sie ihr ganzes Vertrauen darauf, dass Gott sie retten wird. Sie glaubt daran, dass Gott der Einzige ist, der sie retten kann. Und auf diesem Punkt ist es wichtig, es auch für uns zu verstehen. Rahab setzt ihr Vertrauen nicht in Menschen, sondern nur auf Gott. Und natürlich hat sie einen Bund mit Männern geschlossen und trotzdem galt dieses Bekenntnis von Rahab nur Gott. Und auch wenn diese Kundschafter Josua erzählt haben, dass Rahab sie gerettet hat, auch wenn Josua dem ganzen Volk gesagt hat, hey, es ist Rahab in dieser Stadt und diese Rahab soll gerettet werden, wenn wir ehrlich sind, hat trotzdem niemand von ihnen diese Frau retten können. Weil was ist passiert, als sie Jericho eingenommen haben? Die sind um die Stadt gezogen und irgendwann ist die ganze Mauer eingefallen. Niemand von denen hat die Mauer irgendwie angefasst. Und was ist stehen geblieben? Das Haus von Rahab ist stehen geblieben. Also wir sehen hier, Gott hat Rahab gerettet. Und Rahab hat allein auf Gott vertraut. Auch wenn sie mit den Kundschaftern geredet hat, auch wenn sie mit den Kundschaftern einen Bund geschlossen haben, so war es trotzdem Gott allein, der diese Frau gerettet hat. Und Jericho war verloren, aber Rahab wurde gerettet. Und was hat Rahab gemacht? Sie hat ihren Bankrott erklärt. Sie hat gesagt, nur noch Gott kann mich retten. Wir sind verloren, ja, aber weil Gott der Gott des Himmels und der Erde ist, deswegen will ich zu ihm gehen und ihn um Gnade anflehen. Und das Gleiche ist auch, wenn wir an unsere Rettung denken. Wie war es damals? Wir waren verloren, ja. Und was haben wir gemacht? Haben wir es uns irgendwie verdient? Haben wir irgendwas gemacht? Haben wir irgendein Gesetz gehalten? Haben wir irgendwas bezahlt? Wir haben gar nichts gemacht. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist unsere Sünde zu bekennen, unseren Bankrott zu erklären, Gott zu sagen, dass ich nichts mehr kann. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und was hat Gott gemacht? Er ist hingegangen und hat einen solchen Sünder wie uns, wie mich gerettet. Und das Gleiche, denke ich, ist auch bei uns im Leben mit Heiligung. Denn wir glauben oft der Lüge, dass wenn wir jetzt gerettet sind, dann kann ich ja eigentlich auch selbst mit der Sünde das irgendwie so regeln. Kann ich auch selbst gegen diese Sünde ankämpfen und werde es auch selbst schaffen. Aber an dieser Stelle glaube ich, dass es eine Lüge ist, der wir sehr gerne glauben. Und wenn wir nicht in der Heiligung vorankommen, dann sagen wir, oh, ich muss einfach mehr machen. Ich muss mehr Disziplin haben. Ich muss eine bessere Methode haben. Und ich denke an manchen Stellen, es ist mit Sicherheit berechtigt. Aber ich denke, im Grundsatz müssen wir verstehen, dass auch in der Heiligung, wenn wir gegen die Sünde kämpfen, wir Gottes Gnade brauchen. Gott muss uns dabei helfen. Gott muss uns dabei retten. Gott muss uns dabei verändern. Und deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, dass wenn wir gegen die Sünde kämpfen, so ist unsere Lage hoffnungslos. Unsere Lage, wir können dem nichts entgegenbringen. Nur Gott allein kann uns da retten. Und ich will ein ganz kurzes Beispiel euch geben. Stolz. Niemand von euch, auch ich nicht, kann hingehen und sagen, okay, jetzt bin ich demütig. Jetzt habe ich es mir verdient und ich habe die Methode angewendet. Jetzt bin ich einfach demütig. Das geht nicht. Das Einzige, was wir hier machen können, ist zu Gott zu kommen und um Gnade anzuflehen. Wir können unser Verhalten ändern. Ja, wir können uns vielleicht gute Gewohnheiten aneignen. Ja, mag sein, aber trotzdem bleibt in unserem Herzen der Stolz. Und was kann uns davon retten? Nur Gott allein. Und deswegen sage ich, dass wir zu ihm kommen und ihn darum anflehen sollen, dass er uns davon befreit. Und somit können wir nur im Gebet und im Fasten Gott darum bitten, dass er uns verändert, dass er uns hilft, in der Heiligung voranzukommen. Und er wird es tun, aber erst, wenn wir verstehen, dass Gottes Gnade das einzige Mittel ist und wir sonst hoffnungslos der Situation ausgeliefert sind. Doch bevor mir jemand noch Worte im Mund verdreht und sagt, hey, hier wird geprägt, dass man nichts tun soll für Heiligung und man jetzt die Füße hochlegen kann, will ich hier einfach noch kurz nachhaken, dass ich es nicht so gemeint habe, dass wir jetzt nichts mehr machen dürfen, weil oder müssen, weil bei Rahab war es auch nicht so. Rahab hat ganz klar nur Gott vertraut. Ihr Glaube war nur auf Gott. Und trotzdem hat Rahab echt viele Sachen gemacht. Rahab hat die Kundschafter aufgenommen, die Kundschafter beschützt, die Kundschafter aus dem Fenster gelassen. Also Rahab hat eigentlich alles in ihrer Macht Stehende gemacht, um gerettet zu werden. Und trotzdem wurde sie allein aus Glauben gerettet. Und deswegen ist es genauso auch in der Rettung. Wenn wir unsere Sünden bekennen und Buße darüber tun, dann rettet Gott uns. Aber trotzdem müssen wir zuerst Buße tun und dann rettet uns Gott. Und deswegen ist es auch so in der Heiligung, wir haben eine Verantwortung und wir müssen alles geben. Und trotzdem ist es allein Gott, der uns darin verändert. Aber der Text endet hier nicht. Der Text endet hier nicht, sondern geht weiter. Und der Text endet nicht damit, dass Rahab einfach die Kundschafter entlässt und es alles gut ist, sondern der Text geht weiter und die Kundschafter geben Rahab ein Versprechen. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ein Bundeszeichen oder wie auch immer man es nennt. Ich habe es einfach das Versprechen genannt. Und dazu dürft ihr sehr gerne nochmal reinschauen. Und zwar lese ich Vers 18. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Karmesin-Schnur ins Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast. Also die Kundschafter versprechen Rahab und sagen, wir werden dich retten, aber dazu häng dieses Seil an dieses Fenster und dann wissen wir, welches Haus du es, in welchem Haus du wohnst und wir werden dich retten. Also die Kundschafter sagen nicht nur, na, wir werden dich retten und hauen ab, sondern die sagen, wir werden dich retten und als Zeichen dafür, dass wir dich retten werden, häng dieses Seil an dein Fenster an. Und dieses Seil an diesem Fenster war vor allem dazu da, um Rahab wahrscheinlich zu erinnern und sie auch darin zu ermutigen, an dieses Versprechen zu glauben. Und dieses Seil hat Rahab nicht gerettet. Absolut nicht. Gott hat Rahab gerettet. Und trotzdem ist dieses Seil so wichtig. Trotzdem ist dieses Seil so ein gutes Zeichen, wie es auch bei uns ist. Sei es mit dem Abendmahl oder mit der Taufe. Auch diese zwei Zeichen, die Gott uns gegeben hat, sind nicht Zeichen, die uns retten. Aber trotzdem sind es Zeichen, die uns an dieses Versprechen erinnern, die uns immer wieder neu dieses Zeugnis geben, ja, Gott hat uns gerettet und Gott hat dieses Versprechen uns gegeben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in diesem ganzen Text, in dem ganzen zweiten Kapitel, ich habe es auch nicht ganz vorgelesen, aber in diesem ganzen zweiten Kapitel kommen nur zwei Namen vor. Und zwar kommen in diesem ganzen Kapitel nur Josua vor und Rahab. Mehr Namen stehen hier gar nicht drin. Die Kundschafter, keine Ahnung, wie die hießen. Die Diener des Königs wissen wir auch nicht. Der König von Jericho wird nur als König von Jericho bezeichnet. Also sein Name steht auch nicht drin. Und dann steht aber der Name von dieser Frau drin. Und was noch viel bemerkenswerter ist, diese Frau wird ganz am Anfang vorgestellt als die Hure Rahab und danach wird sie nur noch mit Rahab angesprochen. Und das ist für uns eigentlich ein so großer Trost. Und ich will jetzt erklären, warum es für uns so ein großer Trost ist. Denn Rahab war eine Hure. Und das wird hier nicht beschönigt. Sie war eine Prostituierte und sie hat Geld dafür bekommen, dass sie mit Männern geschlafen hat. Das ist absolut nicht gut. Das kann man auch nicht schön reden. Überhaupt nicht. Aber Gott liebt sie als eine solche Sünderin. Gott liebt sie als eine solche Sünderin und Gott sieht in ihr aber nicht eine Hure, sondern Gott sieht in ihr Rahab. Er sieht sie an als sein Kind, er rettet sie und er liebt diese Frau. Und es ist doch bezeichnend, oder? Er könnte sie doch einfach nur retten und einfach nur als eine Frau irgendwo im Volk untergehen lassen und niemand wird sich dafür interessieren. Aber nein, Gott sagt sogar ihren Namen und er liebt sie. Und diese Frau kommt sogar an dem Stammbaum Jesu vor. Also Gott geht hin und rettet diese Frau und ruft sie mit ihrem Namen und gibt ihr dieses Versprechen, ja, ich rette dich. Und wenn diese Stadt eingenommen wird, dann wirst du trotzdem gerettet werden und du wirst zu meinem Volk hinzugefügt werden. Und wenn ich dann über mein Leben nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, wie es bei mir aussieht, dann muss ich auch sagen, ja, wenn ich mich irgendwie versuchen würde zu beschreiben, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwie versuchen zu beschreiben als ein Versager oder ein stolzer Nichtsnutz. Und wahrscheinlich sind diese Bezeichnungen noch viel zu harmlos und wahrscheinlich noch vieles mehr. Und der Text hier ist so tröstend für uns, weil Gott beschönigt es nicht. Gott versucht nicht, unsere Sünde zu verschleiern oder irgendwie schön oder gut zu reden. Nein, Gott spricht ganz klar unsere Sünde an, aber er vergibt sie uns auch. Er vergibt sie uns auch und nennt uns dann wie Rahab mit unserem Namen. Und dazu habe ich noch einen Vers, den wir wahrscheinlich kennen, mitgebracht. Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt uns beim Namen und weiß genau, wer wir sind. Er weiß all die dunklen Geheimnisse in unserem Leben. Er weiß all die Ecken, die wir versuchen irgendwie zu verbergen. Und warum schreibt hier Jesaja, fürchte dich nicht? Naja, weil wenn wir in unser Leben schauen, wenn wir sehen, wie sündig wir sind, dann schämen wir uns dafür. Dann haben wir Angst davor und dann gehen wir eher weg von Gott. Und vielleicht hast du Angst davor bekommen oder schämst dich dafür, weil du jede Woche Pornografie konsumierst. Und du kämpfst dagegen und jedes Mal fällst du wieder und dann schämst du dich dafür, zu Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten. Und hast vielleicht irgendwann mal einen Zweifel oder Angst, wird Gott mir jemals irgendwann mal vielleicht doch ablehnen und doch nicht vergeben? Und vielleicht hast du ein Problem mit deinem Essverhalten und du nimmst dir schon so oft vor, ich will es ändern. Und jedes Mal isst du doch zu viel und schaffst es nicht. Und du weißt, es ist eine Sucht und du schämst dich dafür. Du hast Angst davor, vielleicht vor Gott zu kommen. Und jemand anders hat damit überhaupt kein Problem, aber jemand anders kommt nach Hause und geht so oft an die Decke. Die Kinder kommen, nerven ihn ein bisschen und schon ist er auf 180. Die Frau hat vergessen, den Müll rauszubringen und du kochst, wenn du diesen Müllbeutel rausträgst. Und 10 Minuten später sitzt du wieder da, wieder beschämt, wieder voll mit Angst und wieder kommst du zu Gott und bittest um Vergebung. Und so können wir diese Liste weitermachen. Ein sorgenvoller Mensch, ein ungeduldiger Mensch, ein liebloser Mensch, ein egoistischer Mensch. Jeder von uns hat irgendwo Sünden im Leben, wofür wir uns schämen. Jeder von uns hat vielleicht auch Verletzungen im Leben, wo wir Angst haben, vor Gott zu kommen. Aber wisst ihr, das ist diese rettende Botschaft. Das ist diese Botschaft, die so viel Kraft hat. Das ist diese Botschaft, die auch Rahab gerettet hat. Gott nimmt uns trotzdem an. Gott nimmt uns trotzdem an und Gott nennt uns mit unserem Namen. Er schickt uns nicht weg, nein, sondern er nennt uns mit unserem Namen und er liebt uns. Und Gott wartet darauf, dass wir erkennen, ja, wir sind hoffnungslos. Wir sind hoffnungslos und wir sind schwach. Wir sind ohnmächtig gegen diese Sünde. Und dann geht er hin und will uns retten, will uns Gnade geben, will uns vergeben, will uns mit unserem Namen rufen. Und dafür hat er teuer bezahlt. Dafür hat er seinen Sohn geopfert, damit er das jetzt machen kann. Damit er jetzt deinen Namen sagen kann und damit er dich jetzt dein Kind nennen darf und kann. Und das ist diese tröstende Botschaft, dass wir sagen können, Gott rettet Sünder. Gott rettet mich als Sünder, nennt mich mit meinem Namen und liebt mich bis in Ewigkeit. Wir müssen uns die Gunst vor Gott nicht verdienen. Wir können es uns auch gar nicht verdienen, sondern wir können sie einfach annehmen. Und dieses Versprechen, dass Rahab gerettet wird, wurde erfüllt. Sie wurde gerettet. Und dieses Versprechen haben wir auch selbst erlebt an unserer Erlösung, an unserer Wiedergeburt. Als wir Buße getan haben, hat Gott uns gerettet, hat Gott uns die Sünden vergeben. Und jetzt, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben, meint ihr, dass Gott dann uns nicht helfen wird? Meint ihr dann, Gott ist es egal und Gott wird unser Gebet nicht erhören? Nein, auch darin wird Gott unser Gebet erhören. Und deswegen habe ich auch diese Predigt damit überschrieben, wenn nur noch der Glaube retten kann. Weil der Glaube allein uns retten wird, der Glaube daran, dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist und dass Gott treu ist. Und somit will ich uns als Gemeinde jeden Einzelnen aufrufen, darüber zu kapitulieren. Darüber zu kapitulieren und diese Abhängigkeit zu Gott neu zu bekennen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Gnade und wir brauchen seine Vergebung und wir brauchen ihn als liebenden Vater. Und wir haben dieses Versprechen, ja, er wird uns nicht hinausstoßen, sondern er wird uns vergeben, er wird uns annehmen, er wird uns lieben und uns sogar mit unserem Namen nennen. Und über diese Predigt wollen wir auch noch zusammen beten und ich lade euch auch herzlich ein, nochmal dazu aufzustehen, eine Gebetsgemeinschaft zu machen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde liebst und dass du uns kennst, dass du siehst, wie viel Sünde wir in unserem Leben haben und du deckst sie auf und vergibst sie uns. Und ich danke dir dafür, dass wir hier stehen dürfen als Begnadigte. Und ich bitte dich darum, dass du uns neu bewusst machst, wie sehr wir dich brauchen und dass wir viel mehr zu dir kommen und darum bitten, dass du uns hilfst. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, hilf uns dabei, dieses Bekenntnis aus ganzem Herzen sagen zu können, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Amen.